Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, jetzt funktionieren die Mikrofone. Wir haben uns gerade noch entschieden, hier ein bisschen rumzulaufen. Herzlich willkommen zu Morten Melin. Ich bin ganz froh, mein Name ist Grit Thunemann von der Schwedischen Botschaft. Wir haben Morten Melin, den schwedischen Kinder- und Jugendbuchautor hier. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Wir stellen heute ein Buch vor, das heißt Viel mehr als einen Kuss von Klett Kinderbuchverlag, der auch hier in Leipzig sitzt, in einer Übersetzung von Stefan Pluschkat. Aber Morten, ich möchte gerne erst zu dir was sagen. Du bist ein sehr produktiver Mensch. Du hast fast 80 Bücher bis jetzt rausgebracht. Er ist eigentlich Bibliothekar und arbeitet auch sehr, sehr breit in verschiedenen Branchen. Nicht verschiedenen Branchen, verschiedenen Genren, auch verschiedene Formen von Büchern überhaupt. Viel mehr als ein Kuss deutet ja schon an, um was es geht. Es ist der Nachfolger, das ist eigentlich eine Geschichte über die erste Sexualität, aus der Sicht eines Mädchens geschrieben. Es ist der Nachfolger eines Vorgängers mit dem Namen etwas mehr oder mit dem Titel etwas mehr als ein Kuschel, etwas mehr als Kuscheln. Morten, aus der Sicht eines Jungen geschrieben. Morten, was hat dich dazu veranlasst, dieses Thema überhaupt zu wählen in der heutigen Zeit?
Ja, i början på 70-talet i Sverige så var det en svensk författare, Hans-Erik Hellberg, som skrev en liknande bok som heter Kram, som blev väldigt populär.
Also in den 70er Jahren gab es in Schweden einen Autor, Hans-Erik Hellberg, der hat ein Buch geschrieben, das unwahrscheinlich beliebt wurde, mit dem Titel Umarmung, Kram. Mm.
Ja, den blev jättepopulär och han skrev en uppföljare också till boken som heter Puss och sen skrev han ett par uppföljare till, men sen blev det liksom inte så mycket mer. Och sen funderade jag på, går det att göra såna här böcker nu för tiden?
Er schrieb dann auch noch ein zweites Buch, ein Nachfolger mit dem übersetzt mit dem Titel Küsschen. Und dann kamen noch so 2-3 Bücher und dann war das Thema wieder vom Tisch. Und mich hat ganz einfach interessiert, ob man in der heutigen Zeit, also im Grunde 50 Jahre später, solche Bücher noch zu solchen Themen schreiben kann.
Hans böcker kommen ju liksom i svallvågorna där av den sexuella revolutionen. Ja. Och vad har hänt i samhället? Ja. Hur ser samhället ut nu? Funkar det att göra det?
Ja. Und seine Bücher damals, Hellbergs Bücher in den 70er Jahren, das war natürlich so in der Welle der sexuellen Revolution der 60er, 70er Jahre. Und natürlich fragt man sich, was ist seitdem passiert und wie behandelt man dieses Thema heutzutage? Hm? Bei Viel mehr als ein Kuss geht es also um eigentlich Schulkameraden, Lisa und Mann, ne? Das erste Buch ist geschrieben aus Perspektive von Mann, ne? Dann sind 2-3 Jahre vergangen und dann treffen sie sich etwas näher wieder und fangen an, sich füreinander auch zu interessieren, wie das so ist in dem Alter. Mich würde interessieren, wenn du Bücher über Sexualität schreibst und du triffst verschiedenste Kinder und Jugendliche in Schweden, aber auch im Ausland, und du sprichst mit diesen Kindern und Jugendlichen über diese Bücher. Reagieren sie unterschiedlich?
I Sverige är det i alla fall så att samhället blir på något sätt mer polariserat. Mm. Så på samma gång som många föräldrar inte alls har något problem att prata om de här frågorna med sina barn, så finns det de som tycker det är väldigt svårt också. Ja. Så jag får väldigt olika reaktioner på de här böckerna, både från barn och vuxna, att en del tycker det är jättebra att de finns och jättebra för diskussion och så är det en del som undrar varför behöver de här böckerna finnas. Det var ju
Also ich treffe natürlich verschiedenste Eltern, Lehrer, Kinder, Jugendliche. Sie reagieren auch schon allein in Schweden sehr unterschiedlich. Kommt ein bisschen drauf an, also die Gesellschaft ist ja immer stärker polarisierend. Und einige finden diese Bücher wirklich wunderbar, gut, dass es sie gibt, auch als Grundlage für Gespräche, für Diskussionen. Andere sind der Meinung, ach, braucht man solche Bücher eigentlich überhaupt noch heutzutage? Ich finde das also sehr interessant, diese Gespräche.
Das war jätteinteressant, när jag träffade en lärare för 2 veckor sedan, som det var hennes kollega som läste boken högt i klassen, men den här läraren tyckte att det var, hon blev väldigt obekväm, men däremot hade hon inga problem alls i att hålla sexualundervisning, men när det blev skönlitteratur av det, så var det kom det för nära.
Ja, ich traf vor kurzem eine Lehrerin, die auch Sexualkundeunterricht gibt. Und sie hatte überhaupt kein Problem, in der Schule über mit Schülern und Schülerinnen über Sexualität zu reden. Aber sie fühlte sich sehr unbequem damit, dass dieses Thema als praktisch Roman für Jugendliche, als Erzählung geschrieben wurde und somit also richtig gute Literatur und Belletristik wurde. Das war ihr, das kam ihr irgendwie viel zu nah.
Sen träffade jag en annan lärare förra året när första boken hade kommit. Hon hade också läst den högt i klassen och hade inget problem med det. Hon hade också en låda längst fram i klassrummet där barnen anonymt kunde lägga frågor kring sexualitet. Ja. Och så varje fredag då tömde hon lådan och så svarade hon på frågorna. Hon sa, jag svarar på allting om det inte är privat.
Und ich habe vor längerer Zeit eine andere Lehrerin getroffen. Da war es sogar so, dass also im Unterricht darüber gesprochen wurde, aber dass es ein kleines Kästchen gab, wo die Schüler und Schülerinnen ihre Fragen zu Thema Sexualität reinstecken konnten, auf den Zettel schreiben, reinstecken. Und die Lehrerin hat dann jeden Freitag diesen Karton aufgemacht, hat die Fragen rausgenommen und hat sie, solange sie nicht an sie privat gerichtet waren, auch dann beantwortet und über Sexualität mit den Kindern gesprochen. Das ist also sehr unterschiedlich. Heutzutage, wo es sehr viel über Sexualität und Sexualität auch in den Medien gibt, auch im Internet gibt, welche Rolle spielt deiner Meinung nach heutzutage noch dieses Thema in einem Jugendbuch?
Det var nog en stor anledning till att göra böckerna, för jag vill att unga människor först ska få träffa, alltså kunna få läsa en varm och snäll berättelse om sexualitet innan de möter allting annat på internet. Ja. Man kan hitta vad som helst, såklart.
Das war eigentlich einer der großen Gründe dafür, warum ich mich dafür interessiert habe, ein Buch darüber zu schreiben. Heutzutage findet man ja im Grunde alles im Internet, auch in jeder Form. Und ich fand es eigentlich die Idee ganz schön, dass Jugendliche einfach nur die Form eines Buches, eines recht stillen und sehr schönen Buches über diesen ersten sexuellen Kontakt lesen konnten, bevor alles andere an Sexualität in den Medien auf sie hineinstürzt. Ich möchte es auch noch mal betonen, dass die, was du schon sagtest, dass das Buch sehr schön und sehr eigentlich ein sehr unaufgeregtes Buch, ein sehr ruhiges, schönes Buch, auch über all die Unsicherheiten, die damit zusammenhängen, entstanden ist. Und ich würde vorschlagen, wir lesen ein kleines Stück davon.
Jag kan läsa lite på svenska först, så kan ni skratta lite om ni tycker det låter
roligt. Och Mårten liest zuerst ein kleines Stück auf Schwedisch, ich dann nochmal hinterher etwas länger auf Deutsch.
Sen kan jag läsa på tyska, så kan ni skratta ännu mer. Nej, det är bättre, Gritti gör det. Det hade blivit lite tradition att sätta sig på den där stenen. Mannen satte sig först den här gången. Jag kom efter. Svetten rann ner för pannan. Jag torkade med tröjärmen. Jag såg hur mannen tittade på min mage som syntes när tröjan åkte upp lite. Det var nog hans blick som fick mig att våga. Eller att han hade verkat svartsjuk i biblioteket. Kanske var det båda.
Es war nun schon fast zur Tradition geworden, dass wir uns auf diesen Felsblock setzten, wenn wir beim Joggen eine Pause machten. Diesmal setzte Manne sich zuerst hin, dann ich. Der Schweiß rann mir über die Stirn. Als ich ihn mit dem Ärmel wegwischte und mein Shirt ein Stück nach oben rutschte, bemerkte ich aus dem Augenwinkel, wie Manne meinen Bauch betrachtete. Wahrscheinlich war es dieser Blick, der mir den nötigen Mut gab. Oder lag es daran, dass ich in der Bücherei den Eindruck gehabt hatte, dass er eifersüchtig war? Vielleicht beides zusammen. Du erinnerst dich doch noch an den Club, an den Lasse-Maja-Club, den wir damals hatten, fragte ich, ohne ihm in die Augen zu sehen. Klar, sagte er. Er saß so dicht neben mir, dass ich seinen Geruch wahrnahm, Schweiß und vielleicht auch etwas Deo. Wir haben nicht unbedingt viele Fälle gelöst. Nee, aber cool war es trotzdem. Er atmete schwer, so wie ich. Mein Hals war trocken und ein bisschen Wasser hätte jetzt nicht geschadet. Aber dass es keine besonders gute Idee war, beim Joggen eine Wasserflasche mit sich herumzuschleppen, hatte ich schon beim ersten Mal verstanden. Deshalb musste es ohne gehen. Ich dachte, ach nichts. Sag schon, drängte Manne. Ach, du findest das bestimmt lächerlich. Ich knuffte ihn sanft gegens Bein. Er knuffte zurück und lachte auf. Jetzt sag schon. Ich dachte, wir könnten einen neuen Club gründen, sagte ich. Was? Ich dachte, wir könnten einen neuen Club gründen. Hörst du etwas schlecht? Er lachte. Was denn? Ein Detektivclub? Oder so ein Trauerklosclub, von dem wir beim letzten Mal gesprochen haben? Offenbar dachte er, ich wollte ihn auf den Arm nehmen. Nee, eine andere Art von Club. Und was für einen? Ja, wie gesagt, du findest die Idee bestimmt albern. Na, raus mit der Sprache. Ich sah ihn an. Einen Moment lang dachte ich darüber nach, was ich im Begriff war zu tun. Alles Mögliche konnte passieren, aber so war es jetzt einfach. Ich beugte mich vor und drückte meine Lippen auf seine. Weil ich nicht wusste, was ich in der Zwischenzeit mit meinen Händen machen sollte, ließ ich sie einfach am Körper hinabbaumeln. Kurz blickte ich ihm in die Augen. Er starrte mich an. Ich senkte den Blick und betrachtete meine Beine. Wahrscheinlich sollte ich sie mal wieder rasieren. An so einen Club, dachte ich. Ich lehnte mich zurück. Es war echt kein guter Kuss gewesen und ich wünschte, ich hätte ihn rückgängig machen können. Aber dafür war es jetzt zu spät. Was denn, ein Kussclub? Er lachte etwas nervös. Nicht nur ein Kussclub, sagte ich. Da gibt's noch andere Dinge, die man tun könnte. Jemand kam den Pfad entlang gelaufen, ein Mann. Er hatte Kopfhörer drin und schien uns nicht zu bemerken. Für eine Weile saßen wir schweigend da. Es war Manne, der zuerst etwas sagte. Ich hatte ja keine Ahnung. Wovon? Ja, dass du in mich verknallt bist. Ich bin nicht in dich verknallt. Er schaute mich verdutzt an. Ach so, sagte er ungläubig. Man kann sich doch auch küssen und so weiter, ohne ineinander verliebt zu sein. Als er mich ansah, bereute ich sofort, den Mund überhaupt aufgemacht zu haben. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Ich sprang vom Felsblock. Ach, scheiß drauf, vergiss es, lass uns abhauen. Ich lief los, Manne kam hinterher. Wir sagten kein Wort, liefen einfach nur. Erst als wir vor unserem Haus ankamen, brachen wir das Schweigen. Wann gehen wir wieder laufen? Er schaute mich irritiert an. Willst du das denn? Ja, warum? Fragte ich. Ja, ich dachte, du wolltest nur laufen, weil, na, du weißt schon, um dich nach dieser Sache mit dem Club zu fragen. Er zögerte einen Moment, dann nickte er. Nein, sagte ich, ich habe schon Lust auf Joggen, unter anderem. Er stand da, keuchend, und sah mich an, als wollte er herausfinden, was gerade in meinem Kopf vor sich ging. Ehrlich gesagt, wusste ich das selbst nicht. Aber ich kann auch allein laufen gehen, wenn dir das lieber ist, fuhr ich fort. Ich betrachtete ihn. Er sah gut aus mit dem schweißnassen Haar. Ein Tropfen rann ihm über die Stirn. Ich hätte ihn wegküssen können. Ziemlich kranker Gedanke, aber genau das schoss mir in diesem Moment durch den Kopf. Freitag? Fragte Manne. Ich konnte nicht anders als zu strahlen. Freitag, sagte ich. Wir standen da und japsten vor uns hin, wie bei einem Japs-Wettbewerb. Dann huschte ein Lächeln über Mannes Gesicht und er drehte sich um und lief los.
Wir blieben denn nicht, aber
neugierig geworden? wenn man sich die Bücher anschaut, den Vorgänger, etwas mehr als Kuscheln, dann viel mehr als ein Kuss. Und wenn man sich die schwedischen Versionen dazu anschaut, sieht man einen nicht ganz unbeträchtlichen Unterschied.
Nein, det är möjligt att de svenska omslagen är lite tydligare vad gäller innehållet. Det här är mycket mer än en puss. Det är ganska tydligt vad det handlar om, tror jag.
Also die schwedische Ausgabe Mycket mer än en puss, also von viel mehr als ein Kuss, ist natürlich vom Cover her wesentlich deutlicher in seiner Aussage als die deutsche Variante.
Och det är ju också så, barn beter sig väldigt olika, att en del kan verkligen gå fram till bibliotekarien och säga, den här ska jag låna, titta, ja. Haha, titta. Medan en del inte vågar låna boken för de vill inte bli sedd med en sådan bok. Då är de tyska omslagen lite mer diskreta. Mm. Men tittar man på omslagen efter man har läst boken så blieb man nicht besviken.
Bei den schwedischen Büchern mit dem Cover ist es auch ganz einfach so, dass es Jugendliche gibt, die sich nicht wirklich getrauen, mit diesem Cover zur Bibliothekarin zu gehen und zu sagen, dieses Buch möchte ich gerne ausleihen. Andere machen das. In der Form ist natürlich die deutsche Ausgabe wesentlich diskreter. Auch vom grafischen Anspruch her finde ich wunderschön. Aber wenn man dann die Gesamtgeschichte kennt, ist es natürlich sehr, auch in der deutschen Version, ein wunderschönes Cover.
De är väldigt roliga, de tyska omslagen, för beroende på hur man placerar böckerna tillsammans så händer det saker.
Ja.
Nu tittar liksom de här skuggfigurerna på varandra, ja. Eller så kan man ställa dem så här så händer det andra saker.
Ja. Und man sieht in der deutschen Ausgabe, das ist so schön gemacht, je nachdem, wie man die Bücher und Gesichter stellt, dass die kleineren Gesichter, die hier auch noch mit eingearbeitet sind, halt ganz verschiedene Dinge tun. Das ist wirklich eine sehr gelungene Geschichte.
Nu har de två, på svenska har böckerna samlats i en pocket och då med ett mer diskret omslag, i alla fall diskret om man inte tittar så väldigt noga. Men, ja.
In der schwedischen Variante gibt es beide Bücher auch noch in der Pocket-Variante. Und da ist man etwas diskreter im Design vorgegangen, wenn man nicht so genau hinguckt. Wenn man genau hinschaut, entdeckt man da auch noch so einiges. Darf ich fragen, woran du gerade arbeitest? Es ist ja immer so, also wenn die Bücher in deutscher Sprache erscheinen, dann ist ja schon wieder etwas Zeit vergangen und meist sind die Autoren schon wieder ganz woanders. Und just weil du so ein breites Övre hast, wäre es interessant zu wissen, was du gerade machst.
Jag gör en serie böcker för yngre barn, 7-9-åringarna, om en flicka som är ny i skolan, ny i klassen. Och det är ju en gammal idé, det finns det ju många böcker som handlar om. Men på väg till skolan första dagen så träffar hon en flicka som också börjar i skolan och hon är ett spöke. Spökhistorier finns det också jättemycket av. Så jag har tagit två liksom slitna idéer och satt ihop dem till en ny, fräsch idé.
Ja.
För det är klart att det händer. Man kan ta upp vanliga ämnen, skolämnen och om vänskap och utanförskap, mobbing. Ja. Men med ett spöke i klassen så blir det med en twist, för det händer ju konstiga saker.
Zurzeit schreibe ich an einer ganzen Serie, da geht es um ein Mädchen, was neu in einer Schule ist und auf dem Weg zur Schule trifft sie eine andere Klassenkameradin, die aber eigentlich ein Geist ist. Und eigentlich habe ich also zwei klassische Themen zusammengefügt, einmal dieses Neu irgendwo in eine Schule kommen und das andere die gesamte Geschichte Geist, Gespenster und so weiter und schaue, was dort passiert, wenn also nicht alles so wirklich koscher in der Klasse vor sich geht.
Jag har också skrivit min första faktabok. Jag brukar säga att när man skriver faktaböcker måste man ju tala sanning. Så det är mycket roligare att skriva skönlitteratur, för då får man ljuga hur mycket som helst. Men nu har jag faktiskt skrivit en faktabok om djur. För jag upptäckte att det förr i tiden fanns väldigt många djur som fortfarande finns idag. Fast idag är de mycket mindre.
Ja.
Så den heter Stor och liten djur förr och nu. Men djuren pratar i min bok, så det är lite lögn i alla fall.
Ich habe auch mein erstes Sachbuch geschrieben. Das war eine große Erfahrung, denn wenn man solche Geschichten schreibt, kann man natürlich lügen, wie viel man will. Es ist ja alles Fiktion, bei Sachbüchern darf man das nicht. In diesem Sachbuch geht es um die Evolution bei Tieren, dass früher die Tiere wesentlich größer waren als heute. Es ist also viel auch Größenvergleiche. Ein bisschen gelogen habe ich auch. In diesem Sachbuch können meine Tiere sprechen. Wird es noch weitere Bücher zu dem Thema geben oder bist du damit jetzt erstmal durch sozusagen?
Ich kenne mich noch ganz klar. Jag hade liksom en idé från början att jag skulle skriva två böcker och den ena skulle vara berättad av en pojke och den andra skulle vara berättad av en flicka.
Ja.
Det var liksom idén från början.
Ja, also ich fühle mich eigentlich jetzt mit dem Thema erstmal relativ abgerundet. Ich wollte gern von Anfang an zwei Bücher schreiben, einmal aus der Sicht eines Jungen, einmal aus der Sicht des Mädchens. Und damit bin ich jetzt auch erstmal recht zufrieden, wie ich dieses Thema bearbeitet habe. Wollen wir noch ein Stück lesen?
Ja, das können wir göra. Jag kan säga att det är ingen hemlighet att barn och unga har tankar kring sexualitet. Och då tror jag det är väldigt bra att det finns skönlitterära böcker om det så att man faktiskt kan känna sig lite mindre ensam. Man kanske inte har någon att prata med de här ämnena om.
Mm.
Och då kan det nog kännas ganska bra att läsa om det.
Ja. Ich möchte noch sagen, dass ich es sehr schön finde, dass es Bücher gibt zur ersten Sexualität und sexuellen Erfahrungen bei Jugendlichen, weil es doch häufig so ist, man will nicht unbedingt mit anderen darüber sprechen. Und wenn man ein Buch dazu liest, was man ganz in Ruhe mit sich und dem Buch lesen kann, fühlt man sich nicht so alleine, obwohl man das Thema trotzdem erkundet. Und das finde ich eine sehr schöne Sache. Stimme ich dir völlig zu. Wir lesen noch ein kleines Stück. Lisa muss ihren Hund einschläfern lassen und ist darüber natürlich sehr traurig, landet im Anschluss in ihrer Trauer bei Manne zu Hause und das Ganze endet damit, dass sie auch abends nicht mehr nach Hause möchte, weil auch die Eltern natürlich sehr traurig sind, dass der Hund verstorben ist. Und letztendlich übernachtet sie bei Manne. Muss man dazu sagen, der Vater meinte, die Tür sollte offen stehen bleiben. Lisa sollte auf dem Bett übernachten, Manne auf der Matratze. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war mein Körper ganz steif, weil die Matratze so schmal war. Ich streckte mich und da wachte Manne auf. Guten Morgen, flüsterte ich. Guten Morgen, flüsterte er. Zuerst sah er etwas verwirrt aus, aber dann lächelte er mich an. Er war niedlich, wie er so dalag, mit zerzausten Haaren und verschlafenen Augen. Ich strich ihm über die Wange. Er machte dasselbe bei mir und ließ die Hand dann über meine Schultern und den Rücken herabgleiten. Dort trommelte er kurz mit den Fingern, ehe er sich zu meinem Bauch vortastete. Es fühlte sich schön an, und als er meine Brust streifte, sah ich ihm in die Augen. »Du darfst«, flüsterte ich und überlegte, wie spät es wohl war, ob die anderen schon wach waren. Seinem Vater würde es bestimmt nicht gefallen, dass ich hier neben seinem Sohn lag, der jetzt meinen Busen berührte. Manne streichelte die eine Brust ein wenig, legte die Hand dann auf die andere und strich über die Brustwarze. Ich bekam eine Gänsehaut. Dann wanderte seine Hand weiter nach unten, er zupfte ganz leicht an meinem Slip. »Was du da heute Nacht gemacht hast«, sagte er. »Hm«, sagte ich. »Willst du, dass ich es auch mache, bei dir?« Er zupfte erneut an meinem Slip. Obwohl er mir nicht in die Augen sah, fand ich ihn sehr mutig. Genauso mutig wie mich selbst. Ich schüttelte den Kopf. »Da unten ist gerade rote Welle angesagt.« Er kapierte nicht, was ich meinte. »Ich habe meine Tage, Blut!« Wie ein blutrünstiger Vampir formte ich meine Finger zu Klauen. Er sah richtig erschrocken aus, aber vielleicht auch ein bisschen erleichtert. Ich war mir nicht sicher, ob ich wirklich wollte, dass er seine Finger in mich reinsteckte. Vielleicht schon. Ein andermal. Willst du es denn? Kurz senkte er den Blick zur Bettdecke und dann nickte er. Plötzlich klopfte es an der Tür. Ich ließ ihn auf der Stelle los und kletterte rasch ins Bett. Da steckte sein Vater auch schon den Kopf zur Tür herein. Hallo, sagte Mannes Vater. Gut geschlafen? Na klar, sagte ich, vielleicht ein wenig zu überschwänglich für jemanden, dessen Hund am Vortag eingeschläfert worden war. Das fand er offensichtlich auch, denn er schaute mich misstrauisch an. Dann wanderte sein Blick zur Tür. Mist. Ja, ich habe sie zugemacht, als ich heute Nacht aufs Klo musste. Bin wohl in Gedanken woanders gewesen. Er nickte, sah aber nicht sehr überzeugt aus. Ich beschloss, lieber den Mund zu halten, sonst würde er nur noch misstrauischer werden. In der Küche steht Frühstück, sagte er und warf Manne einen letzten Blick zu. Dann ging er. Die Tür ließ er offen. Ich wagte kaum, Manne anzusehen, aus Angst sofort loszulachen. Ich streifte mir das T-Shirt über. Manne linste verstohlen herüber. Aber als sich unsere Blicke trafen, streckte er sich schnell nach seiner Hose und zog sie an. Als wir nebeneinander gelegen hatten, war es so leicht gewesen, sich zu unterhalten, ihn zu berühren. Aber jetzt wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Ich gehe dann mal nach Hause. Papa wird dich ohne Frühstück nicht aus dem Haus lassen, sagte Manne. Wir lächelten uns zu. Manne zuckte mit den Achseln. Ich dachte, ich wäre die Geheimniskrämerei leid, aber du willst noch mehr Club treffen, fragte ich. Manne nickte. Ich auch, sagte ich. Wir müssen uns nur noch einen Namen ausdenken. Manne Lisa Club funktioniert doch, oder? Hm, sagte ich. Funktioniert. Damit möchte ich mich bei Morten Merlin ganz herzlich bedanken, auch für diese beiden Bücher, dass du heute hier bist. Du bist auch morgen nochmal, wir sind morgen in der Stadt nochmal, in einer Stadtteilbibliothek und ich hoffe, dass du da auch noch eine sehr schöne Veranstaltung haben möchtest. Vielen Dank für alle, die zugehört haben. Herzlichen Dank, Morten Merlin.
Vielen Dank.
Weiter so.
So, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Fabulus-Lesung. Mein Name ist Dominik, das ist der Thomas. Er liest aus seinem Buch, aus seinem Erstlingswerk Ormoc vor. Und das Besondere daran ist, dass er mit 13 Jahren angefangen hat, dieses Buch zu schreiben. Mit 16 kam es dann raus. Jetzt ist er mittlerweile schon sportliche 17. Und weil es einfach super geschrieben ist, fängt er jetzt auch direkt an. Viel Spaß.
Jetzt. Also, ja, ihr habt es ja schon gehört. Das ist mein erstes Buch. Ja, es ist ein Fantasy-Roman für Erwachsene, aber auch für Jugendliche. Und er ist ja im Herbst des letzten Jahres im Fabulus Verlag erschienen. Der Fabulus Verlag, der ist hier ganz in der Nähe bei Stand H 202, falls jemand nachher noch Interesse hat. Bevor ich zum Lesen komme, noch ein paar Worte zu der Geschichte an sich. Die spielt nicht auf der Erde, sondern auf einem sehr mittelalterlichen Planeten, auf dem Magie etwas ganz Allgegenwärtiges ist. Und ja, um genau zu sein, sie spielt in einem großen Kaiserreich, das über sehr viele Länder herrscht. Und dieses einstmals ja sehr glanzvolle Reich hat seinen Höhepunkt allerdings schon überschritten. Und im Moment wütet ein grausamer Bürgerkrieg in diesem Land zwischen den Magiern des staatlichen Weißen Magierordens und einer radikalen Splittergruppe, den sogenannten Gorgul. Und die Gorgul versuchen, die Macht im Land an sich zu reißen, ja, wobei ihnen so ziemlich jedes Mittel recht ist. Die Hauptfigur, der Zauberer Ormoc, hat sein Gedächtnis verloren und ausgelöst durch einen dramatischen Zwischenfall beginnt er langsam wieder sich an sein früheres Leben zu erinnern. Dabei entdeckt er, dass er der letzte Überlebende des Weißen Magierordens ist und bei Nachforschung über seine Vergangenheit kommt er einer ungeheuerlichen Bedrohung auf die Spur, die im Hintergrund die Fäden zieht und ja, auf den richtigen Moment lauert. Außerdem wird der Zauberer Ormoc von einer unerbittlichen Gegnerin gejagt. Ihr Name ist Vatya. Sie ist die listige und rücksichtslose Elitekämpferin der Gorgul und versucht Ormoc mehrmals in die Falle zu locken. Die erste Passage, aus der ich jetzt vorlesen möchte, setzt da ein, wo Ormoc gerade einen Teil seiner Erinnerung wieder erlangt hat und damit auch einen Teil seiner vorher verlorenen magischen Fähigkeiten zu ihm zurückkehren. Ormoc setzte sich im Schneidersitz nieder, auf die warmen Fliesen, sog die vom Blütenduft des Gartens erfüllte Luft tief ein und genoss noch einmal den wunderbaren Ausblick über das friedliche Plemarintal. Als ihn das Gefühl völliger Gelöstheit durchströmte, schloss er die Augen, wie er es schon viele Male getan hatte, und begann zu meditieren. Aber etwas war anders. Etwas schien an seinem Geist zu zupfen. Es war wie ein leises Flüstern, ein zarter Windhauch. Nicht aufdringlich, aber doch so, dass es nach Aufmerksamkeit verlangte. Ormoc spürte ihm nach. Er hatte dieses Flüstern schon lange nicht mehr vernommen, aber er kannte es. Es war ein vertrauter Ruf. Er folgte der Kraft, die er über so viele Sonnenwänden nicht mehr gespürt hatte. Er fühlte das Leben um sich herum pulsieren, die Wurzeln der Bäume, die sich mit stoischer Geduld immer tiefer in die Erde gruben, und den begehrlichen Blick, den der Raubvogel, der am Himmel kreiste, den Tieren zuwarf, die im Gras spielten. Das alles konnte er fühlen und noch viel mehr. Es war eine wunderbare Euphorie, die er in diesem Augenblick empfand. Mit seinem Gedächtnis kehrte nun auch der Grundpfeiler seines früheren Lebens zurück. Das, was ihm gewaltsam entrissen worden war, ja, an dessen Vorhandensein er sich nicht einmal mehr hatte erinnern können, seine Begabung zur Magie. Die Magie war zu ihm zurückgekehrt. Das letzte große Loch in seiner Seele begann sich zu schließen. Doch Ormocs Geist musste sich erst mühsam daran erinnern, wie er diese Kraft lenken und nutzbar machen konnte.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.